Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben. Ja, in den letzten Wochen und Monaten, da waren zwei Themen kaum aus der Jagdpresse wegzudenken. Das eine ist die Myxomatose beim Feldhasen und das andere ist die Blauzungenkrankheit. Und deshalb ist es höchste Zeit, dass wir heute mal eine Miniserie zu diesen Krankheiten starten. Und da freue ich mich, dass der Institutsleiter des Instituts für Virusdiagnostik und Vizepräsident des Friedrich-Löffler-Instituts, Herr Professor Dr. Martin Bär, sich in diesem Zweiteiler die Zeit nimmt, uns zunächst einmal mit der Myxomatose vertraut zu machen und dann im zweiten Teil mit mir über die Blauzungenkrankheit zu sprechen. Bevor es aber ins Interview mit Herrn Professor Bär geht, hört ihr noch ein kurzes Wort zu meinem Sponsor. Jagdcast wird euch von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex hat für jede Anwendung die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen findet ihr unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Professor Bär.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Herr Professor Bär, wir sprechen heute über die Myxomatose, aber bitte erklären Sie uns doch mal, worum es sich bei der Myxomatose überhaupt handelt, was das für eine Krankheit ist.
Die Myxomatose wird durch ein Pockenvirus hervorgerufen, das Myxoma-Virus. Und es ist länger bekannt, aber eben in erster Linie bei den Kaninchen. Und es wurde in den 50er Jahren durch den Import infizierter Kaninchen aus Südamerika eingeschleppt nach Frankreich und hat sich dann in ganz Europa ausgebreitet und hat einen Großteil der Wildkaninchenpopulation ja fast schon um mehr als 90% in manchen Regionen reduziert. Und es wurde dann auch nach Australien eingeschleppt, weil dort ja sehr viele Wildkaninchen sind und hat auch dort zunächst die Wildkaninchenpopulation sehr stark dezimiert. Also es ist ein für Kaninchen sehr krankmachendes, zumeist sogar tödliches Virus, ein Pockenvirus mit auch sehr sichtbaren Veränderungen bei den Tieren, also mit geschwollenen Lidern, Schleimhäute sind gerötet, zum Teil auch schleimverschmierte Augen, Hautveränderungen. Die Tiere zeigen ein deutlich reduziertes Allgemeinbefinden, fressen viel weniger bis gar nichts und versterben dann auch nach einiger Zeit. Der Verlauf kann auch langwierig sein, das kann auch mal 2 Wochen dauern. Und die Tiere sind dann schwer krank und das trifft die Wildkaninchen genauso wie die Hauskaninchen. Feldhasen waren bis vor 2018 nur sehr selten von dieser Erkrankung betroffen und es war wirklich ein kaninchenspezifisches Virus und der Feldhase war weitestgehend davor geschützt.
Und ja, da drängt sich die Frage auf, wie ist es dazu gekommen, dass eben dieser Virus vom Kaninchen zum Feldhasen übergesprungen ist? Haben wir da Erklärungsansätze?
Wir haben tatsächlich Erklärungsansätze und das ist das Auftreten einer neuen Virusvariante in Spanien. Beim dortigen iberischen Feldhasen ist das zuerst beobachtet worden und zwar 2018, sowohl Spanien als auch Portugal. Und plötzlich sind diese Symptome, die wir vom Kaninchen kennen, auch beim Feldhasen verstärkt aufgetreten mit auch dort tödlichen Verläufen, in manchen Regionen über 50% der Feldhasen betroffen, also ein deutlicher Rückgang auch der Population. Und das Virus wurde dann klassifiziert, es ist ein Myxoma-Virus, also ein Myxomatose-Virus. Und mit den heutigen Mitteln, solche Pockenviren haben relativ große Genome. Also mehr als 150.000 Basenpaare, das ist für Viren eine ganze Menge. Und man kann das heute aber analysieren und man hat das auch für diese Viren gemacht und hat festgestellt, dieses Virus hat einen kleinen Abschnitt eines anderen Pockenvirus. Dieses Pockenvirus kennen wir noch gar nicht, wir wissen also auch nicht, wie das genau passiert ist. Aber dieser Abschnitt ist dafür verantwortlich, dass sich plötzlich das Virus auch in Feldhasen vermehren kann, also ein Wirtswechsel möglich ist. Und das ist auch das Virus, was dann den Weg nach Holland und nach Deutschland gefunden hat in den letzten Monaten und deswegen jetzt plötzlich auch Feldhasen betroffen sind.
Ja, und das ist ja immer ganz spannend zu verstehen, wie sich solche Viren ausbreiten. Ist da der Mensch der entscheidende Vektor gewesen oder ist es auf natürlichem Wege eben nach Nordwesteuropa gekommen?
Kann man immer schwer sagen, da aber zwischen diesen Ländern doch große Entfernungen sind, ist wahrscheinlich der initiale Eintrag zunächst über vielleicht indirekt über irgendwelche Materialien erfolgt. Das Virus wird indirekt auch über Insekten weitergegeben. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, was dann der tatsächliche Eintrag war. Und das ist sehr, sehr schwer rauszufinden. Wenn das dann mal startet, dann ist die Übertragung in einer Region auf natürlichem Wege möglich und das erfolgt bei der Myxomatose einmal durch den sehr engen direkten Kontakt von Tieren, aber besonders auch durch alle möglichen Insekten, Arthropoden. Also das beginnt bei Stechmücken hin zu Fliegen, die an diesen Veränderungen im Auge, da ist sehr, sehr viel Virus. Also in diesen Hautveränderungen und Augenveränderungen ist extrem viel Virus und deswegen kann selbst eine Fliege, die von einem erkrankten Hasen dann sich auf so eine Veränderung setzt und dann zum nächsten Hasen ans Auge fliegt, kann das übertragen. Das Virus taucht auch im Blut auf in großer Menge für einige Zeit. Das heißt, alle Stechmücken, die auch Blut aufnehmen und an einem kranken Hasen quasi saugen oder stechen und dann zum nächsten noch gesunden gehen, können es übertragen. Und das erklärt auch, dass besonders in Jahren, wo wir Mückenproblematik haben, Überschwemmungen, sehr heißes Wetter, dass dann auch die Übertragung im Sommer von Juli bis September am stärksten ist. Und das haben wir auch tatsächlich dieses Jahr bei den Feldhasen in Holland, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen beobachtet.
Mhm. Nun fliegen ja jetzt gerade, wenn wir mal einen kalten Winter haben, wenig bis keine Insekten, aber es gibt eben andere Vektoren, die Sie schon angesprochen haben. Also kommt das Infektionsgeschehen vielleicht trotzdem zum Erliegen oder beruhigt sich zumindest?
Es wird sich beruhigen in dem Sinne, dass es dann tatsächlich weniger Fälle sind. Und es in der Regel kommt dann aber, das geht so in saisonalen Wellen, kommt dann im Sommer drauf unter Umständen wieder eine neue Welle, besonders auch in Gebieten, die noch nicht betroffen waren. In betroffenen Gebieten überlebt ja ein Teil der Tiere, die haben dann auch eine gewisse Immunität. Und über die Jahre, das weiß man auch sehr gut von den Wildkaninchen, kommt es auch zu einer Anpassung. Die überlebenden Tiere sind besser darauf vorbereitet. Und bei der Myxomatose beobachtet man in der Regel, dass über die Jahre sich der Wirt und das Virus aneinander gewöhnen. Und das hat man auch in Australien gesehen. Also es wird nicht jedes Jahr quasi zu diesen dann doch erheblichen Todesfällen kommen, sondern das nimmt über die Jahre ab und kann dann in Wellen wiederkommen. So ist das auch beim Wildkaninchen und immer wieder eben auch beim Hauskaninchen. Also die Myxomatose befällt auch Hauskaninchen. Und dort kann man aber über die Impfung vorbeugen, sodass die Tiere geschützt sind.
Mhm. Aber wir können davon ausgehen, dass es eben trotz Winter im nächsten Frühjahr einfach weitergeht.
Davon müssen wir ausgehen. Wir müssen auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich bereits 2023 in geringer Menge gestartet ist, die Untersuchungen dazu laufen und dann in 2024 quasi eine größere Welle war. Und es ist immer schwer vorherzusagen, wie das dann die Folgejahre sich entwickelt, weil das hängt einmal von der Populationsdichte ab. Also wie viele Hasen gibt es? Je mehr da sind, umso eher kann sich so ein Virus auch ausbreiten. Und dann eben auch, wie sind die Wetterbedingungen, wie aktiv sind wirklich die Stechmücken, die Fliegen. Und die Kombination aus diesen Punkten ergibt dann eben stärkere oder schwächere Wellen. Und auch 2018 dann in Spanien lief das eben einige Zeit und hat sich dann wieder beruhigt. Und wir können auch für Deutschland jetzt noch nicht sagen, wie hat das jetzt einen Einfluss auf die Population genommen? Da müssen wir wirklich abwarten. Es gibt ja die Hasenzählungen, die werden uns Daten liefern, und auch die Hasenstrecke des Jagdjahres werden zeigen, wie war der Einfluss tatsächlich. Und das unterliegt ja auch anderen Schwankungen, Wetterbedingungen zum Beispiel generell. Und da wird man sehen, ob der Einfluss sich quasi so stark erweist, dass man zu den Vorjahren deutliche Unterschiede sieht.
Ja. Nun sind Sie ganz kurz schon auf die Symptome, die die erkrankten Tiere zeigen, eingegangen. Ich bin aber noch daran interessiert, den Krankheitsverlauf, also von der Infektion über Inkubationszeit bis zur Ausbildung der verschiedenen Symptome noch mal genauer zu verstehen. Wäre klasse, wenn Sie uns das noch mal erläutern würden.
Wenn die erste Infektion gesetzt wird, dann ist das meistens etwas über eine Hautläsion. Also das Virus muss in eine offene Stelle an der Haut eindringen. Und das geschieht entweder durch ein beißendes oder stechendes Insekt. Diese Insekten vermehren das Virus selber nicht. Das heißt, sie sind ein passiver Überträger, kein sogenannter kompetenter Wirt, der das Virus vermehrt. Aber sie können eben diese Viren, die sehr stabil sind, sehr infektiös, dann indirekt in so eine Hautwunde bringen oder an eine Schleimhaut. Und dort startet das Virus mit einer ersten Vermehrung. Das ist noch gar nicht sichtbar, nicht schlimm. Dann dringt es aber in das System des Wirtes ein, vermehrt sich an verschiedenen Stellen, auch in den lymphatischen Systemen, und tritt im Blut auf. Und wenn ich im Blut bin, das ist das, was wir als Viremie bezeichnen, dann komme ich an alle Orte im Körper. Und dann treten diese schweren Symptome auf. Die Tiere sind in ihrem Allgemeinbefinden stark eingeschränkt. Und das Virus gelangt jetzt an verschiedene Stellen, auch in der Haut und in den Schleimhäuten. Und dann haben wir dort starke Virusvermehrung. Das braucht das Virus auch, denn es will ja weitergegeben werden. Also damit Insekten wieder das weitergeben können, brauche ich einmal das Virus im Blut und am besten eben auch an den Schleimhäuten, am Auge, am Genital, überall dort, diese Übergänge Haut, Schleimhaut, findet man dann die Veränderungen. Augenlider, Maul, Nase, Ohren, und die Tiere werden auch weniger beweglich, apathisch, und das ist dann der Höhepunkt der Erkrankung. Und was bei der Myxomatose dann häufig eintritt, ist eine Immunschwächung. Also die Tiere werden auch in ihrem Immunsystem geschwächt, sodass auch bakterielle Infektionen in diesen Tieren plötzlich nicht mehr so gut kontrolliert werden können. Und dann habe ich eine schwere allgemeine Erkrankung, die bei sehr vielen Tieren dann zum Tod führt. Und der ganze Verlauf zieht sich über 7 bis 21 Tage hin. Das heißt, es dauert einige Tage, bis die ersten Viren sich ausreichend vermehrt haben, dann die Ausbreitung im Körper, die verschiedenen Veränderungen an der Haut, an den Schleimhäuten und die starke Viremie und dann eben häufig der Tod der Tiere. Und die Weitergabe erfolgt dann von diesen Tieren entweder durch direkten Kontakt. Also wenn die auch miteinander kämpfen beispielsweise und ein Tier ist infiziert, dann habe ich auch Schleimhautverletzungen oder sogar Hautverletzungen, wo ich das Virus weitergeben kann. Und ich habe eben die ganzen Arthropoden, Insekten, die bei so kranken Tieren dann sehr viel Virus vorfinden. Das Virus ist sehr stabil, Pockenviren sind generell stabil. Das heißt, auch ein Kadaver kann für längere Zeit infektiös sein. Also deswegen ist es auch durchaus wichtig, solche Kadaver auch fachgerecht zu entsorgen, denn sie sind Virusquellen.
Wo oder wie überwintert der Virus denn?
Also zum einen gibt es Tiere, die sehr lang ausscheiden, sogenannte chronisch infizierten Tiere. Und die können dann über Wochen infiziert sein. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es immer noch Infektketten auf niedrigem Niveau durch direkten Kontakt. Und ich habe dieses sehr stabile Virus. Also gerade bei kälteren Temperaturen ist das Virus in einem solchen Kadaver oder in den Ausscheidungen dann für viele Tage bis Wochen infektiös. Und so schaffen es diese Viren auch Phasen, wo die Infektion nicht ganz, ganz stark verbreitet wird, trotzdem über den Winter zu kommen. Weil das sind Strategien, die diese Viren über viele, viele, wahrscheinlich Jahrtausende entwickelt haben und sich deswegen so an ihre Wirte anpassen, dass sie das in der Regel gut schaffen, auch solche Phasen von geringer Infektiosität oder geringerer Weitergabe gut zu überwinden.
Ja. Und also Sie haben schon gesagt, es sterben nicht alle Tiere oder zumindest in der Regel nicht alle Tiere. Aber wie hoch ist denn ungefähr der Prozent der Tiere, die so eine Infektion, die sich vielleicht A gar nicht infizieren oder B eben sie ausheilen und dadurch überleben?
Wir können das für die Feldhasen noch gar nicht ganz genau festsetzen. Also wir gehen davon aus, dass dieser Teil der Tiere, die dran versterben, der wird irgendwo zwischen 20% und 80% liegen. Warum sind diese Zahlen so weit auseinander? Das hängt vom Alter der Tiere ab und von ihrem grundsätzlichen Immunstatus und Gesundheitsstatus. Also Hasen, die beispielsweise durch andere Erkrankungen vorgeschädigt sind oder beispielsweise durch Parasitosen, die haben deutlich weniger Abwehr gegen solche Viren. Und deswegen muss man immer darauf achten, wie ist die Population insgesamt und wie viel Prozent tatsächlich sind dann betroffen und von diesem Prozentsatz, wie viel werden tatsächlich krank. Und das kann von Region zu Region, von Altersgruppe zu Altersgruppe, kann das durchaus auch schwanken. Deswegen immer diese sehr breiten Zahlen in einem, ich nenne es mal Worst-Case-Szenario, können das wie beim Feldkaninchen durchaus bis zu 95% einer Population sein. Und in anderen Bereichen sind es vielleicht nur 20-30%. Und über die Zeit, wenn die Wirte sich besser mit diesem Virus schon auseinandergesetzt haben, dann sind das vielleicht nur noch 10-20%.
Nun kennen wir alle wahrscheinlich den Begriff der Hasenapotheke, also was ja letztendlich nur verdeutlichen soll, dass der Hase eben durch den Artenreichtum, viele Kräuter und dergleichen sich quasi ja selber heilt und gesund erhält. Welche Rolle spielt denn der Lebensraum? Also es gibt ja nun artenreiche Felder sind ja zunehmend die Ausnahme und nicht die Regel. Hat das einen Effekt auf die Sterblichkeit?
Kann ich tatsächlich nicht sagen, weil dieses Virus ist ja jetzt relativ neu beim Feldhasen. Und es starten jetzt die ganzen Untersuchungen, auch wir sind eingebunden, gerade mit den holländischen Kolleginnen und Kollegen, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Dort bemühen sich viele jetzt auch herauszufinden, was macht das Virus genau. Also wir haben hier mehrere hundert Feldhasen untersucht. Auch wir haben die Sequenz bestimmt und haben festgestellt, es ist dieses iberische Virus, das spanische Virus, das die Feldhasen hier betrifft. Wir können aber noch nicht genau sagen, welche Faktoren spielen zusammen. Im Moment gehe ich davon aus, da unsere Hasen völlig ungeschützt sind gegenüber dieser Virusvariante, ist gerade in der Anfangsphase auch das relativ gut genährte, gesunde Tier betroffen. Es wird aber später eine größere Rolle spielen, wie der Zustand der Tiere ist. Also gerade wenn ein Virus auf eine neue Spezies trifft, dann ist die Anfangsphase besonders schlimm. Und das wird sich über die Jahre ändern. Und deswegen glaube ich, dass jetzt im Moment sicher ein Einfluss da ist. Also besonders starke, gut genährte Tiere mit einem sehr guten Immunsystem haben eine höhere Chance, das zu überleben. Tiere, die geschwächt sind durch Parasiten, durch Minderernährung, die werden am ehesten krank werden. Wir können aber nicht genau sagen, wie diese Faktoren sich im Moment auswirken.
Mhm. Nun haben Sie gesagt, der Virus und Wirt gewöhnen sich über die Zeit aneinander oder die Chance ist zumindest recht hoch, dass es auch hier der Fall sein wird. Wie geht das vonstatten? Kann man sich das so vorstellen, dass die Tiere, die die Infektion ausgeheilt haben, ihre Nachkommen quasi impfen oder was passiert da?
Es passiert tatsächlich zum einen, dass aufgrund der doch dann höheren Rate an verstorbenen Tiere übrig bleiben, die besser mit diesem Virus zurechtkommen. Und diese Genetik wird dann an die Nachkommen weitergegeben. Und zum anderen verändert sich auch die Genetik des Virus. Und das ist sehr gut untersucht in Australien, wo ich ja zig Millionen infizierter Kaninchen habe. Und das ist etwas, wo man diese Anpassung beobachten konnte. Und das ist sehr spannend, weil das australische Myxomatose-Virus hat es dann nicht mehr geschafft, die Population so stark zu reduzieren. Wenn man dieses Virus aber an europäische Kaninchen gegeben hat, dann war das sehr tödlich. Also es waren wirklich nur die australischen Wildkaninchen, die sich mit dem Virus besser auseinandersetzen konnten. Und das ist ein Vorgang, der braucht etwas Zeit. Und das funktioniert nicht bei allen Viren. Wir haben ja auch die Rabbit Hemorrhagic Disease, die RHD. Da klappt das nicht. Dieses Virus bleibt die ganze Zeit über tödlich, weil das für die Weitergabe wichtig ist. Also man muss da sehr genau unterscheiden. Die Myxomatose ist aber ein klassisches Virus, wo diese Virus-Wirts-Anpassung über die Zeit gut zu beobachten ist.
Okay, verstehe. Nun ist es offensichtlich sehr wichtig, dass eben die überlebenden Hasen auch weiterhin überleben, also nicht jagdlich entnommen werden. Wie steht es um die Bejagung aus Ihrer Sicht? Sollten befallene Besätze überhaupt bejagt werden?
Also aus meiner Sicht sollte man dort tatsächlich mit Augenmaß vorgehen. Und eine Wildpopulation, die durch so eine Erkrankung dann tatsächlich geschädigt wird, stark reduziert wird, dort würde ich eher dazu tendieren, zu raten, die Jagd eher ruhen zu lassen. Also ich glaube, man muss jetzt die Streckenzahlen sich anschauen, man muss die Region sich ansehen, aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn ich eine starke Reduktion habe, eine starke Belastung, dann ist die Jagd dann vielleicht sogar auf die, die das Ganze gut überstehen, überleben, nicht unbedingt die zielführendste Art und Weise. Es ist aber im Moment gar nicht so einfach, weil die Regionen auch so unterschiedlich betroffen sind. Und das wird auch das nächste Jahr dann zeigen, Regionen, die jetzt einen sehr guten Hasenbesatz haben und nächstes Jahr vielleicht dann eher betroffen sind, da wird man dann vielleicht anders vorgehen als in Regionen, die jetzt schon sehr stark betroffen sind, wo man dann auch direkt merkt, dass der Hasenbesatz zurückgeht. Aber das sind alles Dinge, die können wir im Moment aufgrund der Daten gar nicht abschätzen, weil keiner weiß so richtig, wie viel Rückgang ist in welcher Region tatsächlich zu beobachten. Und das sollte jeder auch für sein Revier, für seine Region, auch in den Jagdverbänden, wirklich sehen, haben wir dort einen starken Einfluss und dann auch mit sehr guten Entscheidungen sich darüber unterhalten, ob man nicht für einige Zeit die Jagd ruhen lässt.
Und also einige Zeichen liegen ja auf der Hand, aber vielleicht sagen Sie es nochmal in aller Deutlichkeit, woran erkenne ich, dass mein Besatz befallen ist?
Also Sie werden dann tote Hasen finden mit diesen ganz klaren Veränderungen, wenn Sie heute auf die Homepage des Friedrich-Löffler-Instituts gehen, der Untersuchungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, dann finden Sie überall Merkblätter und auch Hinweise und Sie finden auch Abbildungen, wie so ein Hase aussieht. Häufig ist sehr charakteristisch, dass die an den Vorderpfoten, tatsächlich an den Läufen, auch weniger Haut besitzen, Veränderungen, weil die sich auch am Auge sehr viel reiben und durch die Konjunktivalflüssigkeit etc. sind das ganz charakteristische Veränderungen. Dann eben diese Augenveränderungen, Genitalveränderungen, generelle Hautveränderungen. Also das ist sehr charakteristisch, das Krankheitsbild. Und endgültig weiß man es durch die Untersuchung. Das bieten die Untersuchungsämter an. Viele dieser Proben kommen dann auch zu uns, sodass man Gewissheit hat. Wir machen eine PCR, das kennt jetzt jeder von SARS-CoV-2. Wir machen genau das gleiche Verfahren, eine Realtime-PCR. Und dann können wir sehr schnell sagen, das ist Myxomatose. Und wir haben auch Methoden, wo wir sagen können, ja, das ist das Toledo-Virus. Heißt das in Kurzform, das ist das iberische Virus, sodass, glaube ich, jeder für seinen Besatz das sehr gut feststellen kann. Weil wenn es in der Region ist, dann findet man tatsächlich auch tote Hasen.
Nur um das nochmal klarzustellen, also Toledo-Virus und iberische Virus, das sind alles Varianten der Myxomatose, ne?
Das ist eine Variante der Myxomatose. Also man kann das iberische Myxomatose-Virus nennen, das Toledo-Virus, aber es ist im Grunde eine Abwandlung des Myxoma-Virus, mit der neuen Eigenschaft, ich befalle besonders Feldhasen. Und wir untersuchen im Moment auch parallel Wildkaninchen. Wir finden da tatsächlich auch, weil das ist immer da, das Wildkaninchen-Myxomatose-Virus. Und es wird jetzt ganz spannend, wie dieses Virus eventuell auch wieder auf Kaninchen überspringen kann. Und eben, wie gesagt, wie die Feldhasen jetzt mit dieser neuen Erkrankung zurechtkommen.
Mhm. Bei der Vorbereitung auf das Interview, da habe ich auch in meinem Umfeld so ein bisschen rumgefragt, wer Fragen hat. Und ich habe dabei auch ein paar skeptische Stimmen gehört, die meinten, ja, also irgendwie ist das in aller Munde, aber was ist da wirklich dran? Bei uns ist alles gut. Ich weiß, es ist viel im Werden und man hat noch nicht so den hundertprozentigen Überblick, aber mit dem Wissen, was Sie haben, wie war denn das Infektionsgeschehen in Deutschland? Wo hat das regional so seine Schwerpunkte gehabt und wie hat sich das vielleicht auch im Laufe des Jahres so ausgebreitet?
Also im Moment werden tatsächlich auch Karten erstellt und es ist die betroffenen Regionen sind Nordrhein-Westfalen und da kann es durchaus regionale Unterschiede geben, aber auch gerade im Bereich zur holländischen Grenze. Holland ist betroffen und Niedersachsen. Das sind im Moment die Hauptgebiete und wir müssen aber davon ausgehen, dass dann auch beispielsweise nächstes Jahr weitere Gebiete und besonders Gebiete, die derzeit keine positiven Fälle haben, keine toten Hasen finden, aber einen sehr guten Hasenbesatz, da könnte es durchaus sein, dass das dann eben im nächsten Jahr die Region ist, die stärker betroffen ist. Also wir gehen schon von einem Geschehen aus, das für einige Jahre die Feldhasen betreffen wird. Und ob das dann jemals wieder aus der Feldhasenpopulation verschwindet, ist eher unwahrscheinlich. Es wird eher etwas sein, was dann auf einem gewissen Niveau, so wie die Myxomatose bei den Wildkaninchen, immer wieder auftritt und aber nicht die ganz großen Seuchenzüge hervorruft. Das hoffen wir zumindest. Aber da die Erkrankung erst seit 2018 bekannt ist und jetzt erstmalig in Deutschland auftritt, ist es tatsächlich so, dass viele offene Fragen da sind und wir im Moment mit einer Forschungsgruppe in Zusammenarbeit mit eben dem Land Nordrhein-Westfalen und mit den Holländern versuchen, genau diese Fragen zu klären.
Also langfristig würden den Tieren ja mit Sicherheit biotopgestalterische Maßnahmen helfen, wo man eben die Artenvielfalt der Esung verbessert. Aber wenn ich jetzt eben in einer Region bin, wo das Virus noch nicht aufgetreten ist, ich aber befürchten muss, dass es eben im nächsten Frühjahr der Fall ist, habe ich jetzt noch Möglichkeiten, den Hasenbesetzen irgendwie unter die Arme zu greifen, irgendetwas zu machen, was das vielleicht im nächsten Jahr abmildern könnte?
Sehr wenig Einfluss, leider. Also man kann den Hasen optimale Bedingungen bieten. Sie haben das ja schon angedeutet. Also die sind ja durchaus von Flurbereinigung bis Pestizidbelastung und so weiter, sind die Feldhasen ja durchaus mannigfaltigen Einflüssen ausgesetzt. Und je mehr man andere Einflüsse reduzieren kann, umso besser geht es dem Hasenbesatz, umso größer ist der auch. Aber sie können jetzt nicht sehr stark darauf einwirken, jetzt irgendetwas zu verhindern. Was man schon machen kann, ist, wenn jemand zum Beispiel auch jagen geht in Gebieten, wo die Myxomatose auftritt, dass man durchaus sehr vorsichtig ist mit den Jagdkleidung und so weiter, dass man da durchaus eben die Dinge reinigt, weil diese Viren sind stabil und man will sie auch nicht von einem Revier zum anderen verschleppen. Im Sommer wird das sowieso dann passieren über die Insekten, die ja durchaus auch mal mit dem Wind verweht werden oder selber fliegen können. Aber wie gesagt, auch das Beseitigen von Kadavern, das korrekte Beseitigen von Kadavern reduziert die Viruslast in der Umwelt. Also das sind Dinge, die man machen kann. Ansonsten ist das tatsächlich etwas, bei einer naiven Population hat man nicht viel Möglichkeiten und wir können leider die Feldhasen auch nicht impfen.
Ja, okay, verstehe. Ja, vielen Dank, Herr Professor Bär. Das war sehr aufschlussreich. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.
Ja, ihr Lieben, das war sie, unsere Sendung zur Myxomatose. In 14 Tagen, nicht in einer Woche, wie ich es im Interview gesagt habe, wird es dann um die Blauzungenkrankheit gehen. Es gibt da durchaus die eine oder andere Parallele, aber doch auch erhebliche Unterschiede. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmanns Heil.